Wir wollen heute auf einen Text schauen, der steht in den Abschiedsreden von Jesus. Ein Teil aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, das finden wir in Johannes 17. Und dieses Kapitel, der gestattet uns einen Einblick in die tiefe Vertrautheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Hier wird eine ganz innige Verbundenheit zwischen Vater und Sohn deutlich gemacht. Und durch dieses Gebet wird offenbar, in was für einer wunderbaren Beziehung die beiden miteinander standen. Durch dieses Gebet öffnet uns der Sohn den Vorhang quasi zum Allerheiligsten, zu Gott selbst. Er gibt uns Einblicke in die Vertrautheit zwischen ihm und dem Vater. Und durch dieses innige Gebet wird die allergrößte Gottesferne noch deutlicher, die Jesus kurze Zeit später am Kreuz auf Golgatha erleben musste. Denn dieses Gebet hat er kurz vorher gebetet. Und wenn wir bedenken, dass Gethsemane und Golgatha unmittelbar bevorstanden, dann bekommt dieses Gebet tatsächlich von Jesus zu seinem Vater ein ganz anderes Gewicht. Jesus redet mit seinem Vater und er will, dass die Seinen an dieser Vertrautheit Anteil haben. Er will, dass die Seinen in diese Intimität zwischen Vater und Sohn mit hineingenommen werden. Und für Jesus gab es nichts Schöneres als die Liebesgemeinschaft mit dem Vater und er wünschte sich so sehr, dass die Seinen diese Liebesgemeinschaft auch erleben und erfahren dürfen. Dieses Gebet von Jesus ist also eigentlich ein Vermächtnis an seine Nachfolger, an seine Jünger, bevor er sterben sollte. Ein Gebet für die Seinen. Und wenn man Johannes 17 grob anschaut, kann man eigentlich drei Abschnitte sehen. Jesus betet für sich, Jesus betet im zweiten Teil für seine Jünger und Jesus betet für seine Gemeinde. Und den Abschnitt von heute, den finden wir im letzten Teil, wo es um die Gemeinde geht. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Jesu Bitte um Einheit, Johannes 17, Verse 20 bis 23. Da heißt es, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Hat keiner gesagt, dass es ein einfacher Text ist. Das ist ein sehr inhaltsvoller Text. Und ich möchte diesen Text ein bisschen strukturieren. Und wir fangen an mit dem ersten Aspekt. Wer ist denn der Empfänger dieses Gebetes? Also jetzt nicht Gott der Empfänger, sondern wer ist der Empfänger letztlich dieses Schreiben, wo er sagt, Jesus betet für seine Gemeinde. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Die durch ihr Wort an mich glauben werden. Schon zu Beginn dieses Abschnittes wird deutlich, dass Jesus, wenn es um die Einheit im Glauben geht, nicht nur die Jünger im Blick hat oder die Menschen, die gerade um ihn herumstehen, sondern auch uns heute. Jesus macht keine Unterschiede zwischen denen, die Jesus persönlich gehört haben und denen, die Jesus dann irgendwann nur noch aus zweiter, dritter oder vierter Hand kennenlernen. Jesus meint uns, denn wir sind die, die ihn, an ihn glauben werden. Da ist ja die Zukunft gemeint. Uns, die wir als Gemeinde zusammenkommen, hier in Monshausen. Uns, die wir an Jesus Christus glauben. Uns, die wir eine persönliche Entscheidung einmal getroffen haben für Jesus durch Gottes Wort, durch seine Bibel, die er uns geschenkt hat. So kommt der Glaube aus der Predigt, heißt es, das Predigen aber durch das Wort Christi aus Römer 10, 17. Also, wir sind demnach auch Empfänger dieses Gebetes. Und nicht nur, weil wir halt eben die Bibel lesen, sondern weil das Jesus ganz bewusst vorangestellt hat. Wir sind Empfänger. Und Jesus war so wichtig, dass er bei seinem Abschied auch für die betet und sich für uns beim Vater einsetzt. Jesus war es nicht egal, was aus uns wird. Und deshalb dürfen wir, sollen wir ganz aufmerksam sein und hören, was Jesus hier zu sagen hat. Und dann komme ich zum zweiten Gedanken. Der Inhalt dieses Gebets, der ist etwas ausführlicher. Jesus geht es in diesem Gebet um das Stichwort Einheit. Es kommt mehrmals in Johannes 17 ausdrücklich zur Sprache. Und zuallererst geht es Jesus um die Einheit der Christen mit Gott und Jesus. Bevor er über die Einheit untereinander spricht, macht er wichtig, wie deutlich es ist, dass wir zuallererst mit ihm, mit Gott, eins sind. Da heißt es Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Wie ich den Vers gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, puh, das ist also ein echt hoher Maßstab. Wir sollen mit Gott so eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Wir sollen so eine enge, unzerstörbare Beziehung, unzerstörbare Verbindung mit Gott haben, wie Vater und Sohn. Das ist ja doch eigentlich ein Maßstab, den wir überhaupt nicht erfüllen können. Aber Gott stellt uns hier nicht so eine Forderung, damit wir scheitern, sondern damit wir das Maximum aus unserer Gottesbeziehung, aus dieser Einheit herausholen können. Wenn möglich natürlich 100%, aber das ist, glaube ich, ein Weg, da sind wir noch lange unterwegs, sonst werden wir auch nicht erreichen. Aber immer mehr, so heißt es in einem Lied. Albert Einstein witzelte mal, die meisten Menschen nutzen nur 5-6% ihrer Gehirnkapazität, ich nutze 7%. Wie viel Prozent unserer Glaubensbeziehung nutzen wir? Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind, wenn es um die Einheit geht. Zuerst geht es ja um den Beginn dieser Beziehung. Beginn als Grundlage dafür, dass wir mit Gott überhaupt eine Beziehung haben können. Damit wir in die Einheit treten können mit Gott. Dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen können. Dazu braucht es die Grundsatzfrage, habe ich diese Beziehung zu Jesus Christus überhaupt? Habe ich einmal Ja gesagt zu Jesus? Will ich mit ihm leben? Soll er mein Leben prägen und verändern und mich führen und leiten? Und dazu braucht es zu Beginn eines Lebens eine Entscheidung. Egal, ob ich es an einem Datum festmachen kann und sagen kann, da ist es passiert, da bin ich Christ geworden, oder ob man in den Glauben hineinwächst. Irgendwann kommt jeder zu dem Punkt, wo er sich mal entscheiden muss, will ich diesen Weg gehen oder eben nicht. Ich wurde auch im Glauben erzogen und für mich war der Glaube irgendwie immer normal, gehörte dazu. Aber irgendwann wusste ich, dass der Glaube nicht nur eins von vielen Dingen in meinem Leben ist, sondern es war klar, das soll mein Leben prägen. Das soll das Zentrum meines Lebens sein. Ich möchte mit ihm leben. Das konnte ich auch nicht an einem Tag festmachen, aber das war irgendwann für mich klar. Und es gab viele Punkte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da hat sich das immer wieder festgemacht. Aber es braucht eben eine Entscheidung. Das ist wie mit einer Freundschaft. In meiner Teenagerzeit, da gab es ein Mädchen, das fand ich toll. Die war bei mir in der Klasse. Und ich bin jeden Morgen mit dem Fahrrad an ihrem Haus vorbeigefahren. Ich wusste, wo sie, in welchem Stockwerk sie wohnt. Und das war jedes Mal ein Schmachten und das war jedes Mal ein, das wäre doch toll, mit dem Mädel befreundet zu sein. Aber damit es aus diesem Schwärmen etwas Ernstes werden soll, da hätte ich mich irgendwann mal entscheiden müssen, sie anzusprechen. Dann wäre vielleicht auch was entstanden. Aber ich habe mich nie getraut. Und mittlerweile, naja, wisst, wo ich stehe und das andere Mädel ist mittlerweile auch verheiratet. Ich habe mich nie getraut. Und es gibt Menschen, die leben mit Christen zusammen, besuchen hin und wieder den Gottesdienst und denken, das reicht schon. Aber dem ist nicht so. Wenn du eine tiefe Beziehung mit Gott haben möchtest, dann braucht es diese eine Entscheidung. Schwärmen und sympathisieren alleine, das reicht nicht. Und wenn du dich dann wirklich entscheidest, bekommst du das, was das Wichtigste überhaupt ist, um mit Gott zu leben. Und das, was nötig ist, um ihn zu erfahren, das ist nämlich Gottes Geist. 1. Korinther 6, Vers 14, da heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und wenn wir Christus kennenlernen, bekommen wir seinen Geist. Er ist die Grundlage, damit wir unsere Beziehung zu Gott leben und damit wir darin auch wachsen können, damit wir eins werden mit Gott, damit wir immer mehr Prozente bekommen in unserer Gottesbeziehung. Es geht also um den Beginn der Beziehung. Und dann folgt eben das Leben innerhalb dieser Beziehung. Mit dem Heiligen Geist im Gepäck geht es dann ans Leben mit Gott. Und über dieses Leben heißt es, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Nochmal, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ja, der Heilige Geist, der macht uns hier die Herrlichkeit Gottes groß. Und was meint Jesus mit Herrlichkeit? Das ist einer der zentralsten Begriffe in der Bibel. Er bezeichnet vor allem im Blick auf Gott dessen Hoheit, dessen Majestät. Er ist der König der Welt, er ist unser König. Und diese Herrlichkeit ist zugleich auch Wesensmerkmal des Reiches Gottes, der ewigen, unvergänglichen Gotteswelt im Unterschied zu unserer irdischen, verweslichen, gottesfernen, vergänglichen Welt. Wo Gott selbst erscheint und sich offenbart, da wird auch seine Herrlichkeit offenbar, selbst wenn wir sie nicht im vollen Umfang sehen, schauen oder ertragen können. Wenn wir hier als Christen gemeinsam zusammen sind, Gott anbeten und loben, dann ist er hier mit seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit hat Jesus uns gegeben. Die Herrlichkeit, Jesus hat verschiedenste Auswirkungen. Die kam in der Geburt von Jesus, in seiner Botschaft, in seinen Wundern, in der Verklärung, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt offenbart sich der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit. Und Johannes fasst das in einem zusammenfassenden Eindruck zusammen in der Begegnung mit Jesus in Johannes 1, 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und auch bei der Auferweckung des Lazarus wird diese Herrlichkeit betont. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da ist einer von den Toten auferweckt worden. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die wir bekommen von Gott. Und Paulus und auch Jakobus spricht von Jesus als dem Herrn der Herrlichkeit. Er ist der Herr der Herrlichkeit und er besitzt diese Herrlichkeit und verfügt auch über sie. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir geschenkt hast, die du mir gegeben hast. Das ist so ein unvergleichlich großes, herrliches Geschenk. Seine Herrlichkeit und sein Geist macht das überhaupt erst möglich. Und durch seinen Geist wird es überhaupt erst möglich, mit Gott eben dann auch zu leben, mit ihm eine Einheit zu bilden, zu wachsen in der Beziehung zu ihm. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Wir haben Gott in uns und er hat so verschiedenste Aufgaben. Er ist unser Helfer, er ist die Wahrheit, er lehrt uns und belehrt uns, er erinnert uns auch. Er lässt uns nicht allein, er verschafft uns Durchblick, wenn wir Bibel lesen oder wenn wir andere Dinge tun. In Gesprächen hilft er uns, Dinge zu erkennen, Geister zu erkennen und vieles mehr. Er hilft uns, dass wir ohne Angst in die Zukunft schauen können. Er ist in uns als Gesandter von Jesus und Gott. Und er sorgt letztlich für die Früchte, die wir brauchen, um miteinander in einer Einheit zu leben. Das ist die Grundlage für eine Einheit. Mit Gottes Geist können wir in der Beziehung zu Gott wachsen. Und ich hoffe, dass wir uns immer mehr und immer wieder und immer häufiger uns seinem Geist öffnen. Und dann erleben, was es bedeutet, in dieser Gottesbeziehung zu wachsen und dann eben auch in der Einheit zu wachsen. Gerade dann, wenn es schwer wird, ist es oft so wichtig, dein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. In meiner Vergangenheit habe ich das immer wieder auch erlebt. Und so mehr ich mich auf Gott geworfen habe, umso mehr wuchs dann auch die Beziehung zu ihm. Und Jesus betet, dass wir zuerst mit seinem Vater und mit ihm selbst eins werden. Und dann geht es um die Einheit untereinander. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Jetzt haben wir hier wieder einen Anspruch Gottes, einen sehr hohen Anspruch. Aber wie gesagt, es geht nicht um das Scheitern, es geht, damit wir das alles rausholen, was möglich ist. Obwohl Jesus weiß, dass die Jünger und die ersten Christen und auch wir mit der Einheit zu kämpfen haben, verheißt er uns hier eine Einheit mit ihm und mit dem Vater. Und wenn wir in unsere Geschichte, in unsere Kirchengeschichte schauen, Es nicken manche. Da haben wir keinen so gute Einheit abgegeben. Es wurde über das Abendmahl gestritten. Die Frage nach der Menge beim Wasser, beim Taufen. Auch das Alter wurde thematisiert. Die Reformation war ein Streitabschnitt. Die Frauenfragen wurden gestellt. Beten nur mit Kopfbedeckung oder die gesamte Frage nach dem, was man anzieht. Die Frage nach der Gottheit von Jesus oder den Gottesdienstformen, den Gottesdienstzeiten, den Inhalten des Gottesdienstes. Bima, ja oder nein? Welche Instrumente sind von Gott gewollt und welche nicht? Und es wird auch schon über die unterschiedlichen Auswirkungen des Heiligen Geistes gesprochen oder auch gestritten und Punkt, Punkt, Punkt. Es tut mir leid, diese Liste ist noch nicht zu Ende. Ist das die Einheit, für die Christus betet? Ich glaube nicht. Aber er betet dafür, weil er weiß, dass die Einheit schon immer gefährdet war. Schon die ersten Christen brauchten zu diesem Thema Anleitung. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das hat Paulus gesagt in Galater 3. Einer in Christus zu sein, eins zu sein. Die Bibel benutzt das auch an anderer Stelle in der Ehe, eins zu sein, wo Mann und Frau wirklich eins sind. Einer in Christus. Das ist die Einheit, von der Jesus spricht. Eine ganz enge Bindung. Da gibt es keine Unterschiede in der Herkunft. Und es ist eine Einheit, die Gott schenkt. Eine Einheit, die aber auch Folge ist unserer geistlichen Früchte. Folge unserer Beziehung zu Gott und Jesus. Und die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind alles Früchte, die wichtig sind für die Einheit. Früchte, die wir nicht machen können, sondern die uns geschenkt werden. Und umso mehr wir an Jesus dran sind, umso mehr werden wir Früchte bringen. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Und wir merken, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir machen. Sondern es geht daran, uns auszurichten an Jesus. Und wenn wir diese Früchte haben und leben, dann haben wir und bekommen wir diese Einheit, von der Jesus spricht. Und auch interessant, Einheit ist übrigens nicht Gleichheit. Im Reich Gottes gibt es ganz viel Raum für eine große Vielfalt. Die ganze Bibel lässt das erkennen. Unterschiede und unterschiedliche Meinungen sind doch nicht wirklich das Problem. Wie wir damit umgehen, das wird manchmal dann zum Problem. Für uns oft schwer zu ertragen, die Unterschiede. Vor allem dann, wenn wir dann auch das nicht verstehen, was unser Gegenüber sagt, wie er es sagt, was er ausdrückt, wie er es lebt. Wir versuchen einander zu überzeugen, zu überreden, oberflächlich zu harmonisieren, zu ignorieren oder am Ende sogar zu bekämpfen. Und das ist die Uneinigkeit, das ist Streit, das ist nicht das, was Jesus für seine Gemeinde vorgesehen hat. Und wenn wir eben in die Kirchengeschichte nah und fern schauen, dann war das eben oft so. Unterschiede müssen uns aber nicht bedrohen, sondern sie können auch Reichtum sein, eine Horizonterweiterung. Dann, wenn das Zentrum klar ist. Wenn das Zentrum Jesus Christus klar ist, dann kann ich doch mit Baptisten, Freikirchen, Lutheranern oder Menschen von der Brüdergemeinde oder Charismatikern zusammenarbeiten, wenn ich weiß, Jesus Christus, das Zentrum ist klar. Wir haben alle einen Gott, einen Jesus und wir haben alle das gleiche Ziel, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Die Einheit hat ihren Grund in dem einen, in Jesus Christus. Und wenn das stimmt, dann ist eben mein Gegenüber nicht mehr der Lutheraner oder der Freikirchler, sondern eben mein Bruder oder eben meine Schwester. Und mit welchem Recht heben wir uns manchmal über andere? Mit welchem Recht denken wir, dass wir immer alles richtig machen? Einheit ist was Tolles, aber eben auch etwas, was gefährdet ist. Und wie gehen wir jetzt mit so einer Gefährdung um? Viele sagen, wir haben Probleme in der Einheit untereinander, also müssen wir wieder an uns arbeiten, müssen wir dieses oder jenes tun, um die Einheit zu fördern. Aber wir haben auch gehört, dass wenn es um die Früchte geht, wenn es dort Probleme gibt, dass wir uns auf unseren ersten Auftrag erinnern sollen, die Einheit mit Jesus. Und die Frage ist eben dann, ist dort alles in Ordnung? Und diese Frage, die muss sich jeder selber stellen, bevor wir über die Einheit untereinander sprechen. Wie steht jeder zu Gott? Wie steht jeder zu Jesus? Und mit jeder ist eben auch wirklich jeder gemeint. Was machen wir, wenn wir mit einer Grippe zu Hause liegen und Fieber haben? Viele nehmen Paracetamol und hoffen, dass die Grippe weggeht. Aber Paracetamol ist lediglich ein Medikament, das das Symptom Fieber behandelt. Das Fieber geht weg, aber die Grippe bleibt. Und ich möchte uns ermutigen, nicht eben mit den Symptomen zu hantieren, Paracetamol zu nehmen oder Fieber zu senken, sondern ich möchte uns ermutigen, das Grippemittel in Anspruch zu nehmen und zu fragen, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Und wenn wir schaffen, uns wieder an Jesus zu wenden, jeder für sich, aber wir auch als Gemeinde, wenn wir uns immer wieder neu an ihm festmachen und auch gemeinsam als Gemeinde lebendig wachsen, dann werden wir Früchte bringen. Und dann wird Johannes 13, 35 lebendig. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Liebe, das ist die erste Frucht des Geistes. Dann verändert sich auch unsere Einheit. Und dann kommt der dritte Gedanke. Erst die Empfänger des Gebetes, der Inhalt des Gebetes und jetzt das Ziel. Damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus geht es eigentlich in dem Bereich gar nicht in erster Linie um uns, sondern er hat auch die im Blick, die ihn noch nicht kennen. Jesus geht es hier um die Glaubwürdigkeit seiner Sendung durch den Vater. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der unüberbietbaren Tat Gottes, die in Jesus Rettung gebracht hat, der Welt. Nichts macht das Evangelium in der Welt unglaubwürdiger als die Uneinigkeit, als der Streit seiner Kinder. Noch zugespitzter, das Verhältnis der Jünger untereinander hat entscheidende Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Handelns Gottes. Ist uns das bewusst? Leben wir so alle zusammen oder auch miteinander oder jeder für sich, dass die Menschen dadurch die Liebe Gottes und die Sendung des Sohnes erleben, anschaulich erleben? Ich möchte uns ermutigen, den Blick auf Jesus und den Vater zu richten. Dann werden die Menschen an uns ihn erkennen. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Was ist ein Botschafter? Er ist ein Repräsentant eines Landes und wohnt in der Fremde. Er hat alle Privilegien dieses Landes, das er vertritt. Und vielleicht habe ich es schon erzählt. Ich habe einen Freund, der war Missionar in Kambodscha. Der ist eines Tages mit dem Bus durch die Stadt gefahren und neben ihm saß ein europäisch aussehender Mann. Sie kamen ins Gespräch und der Gegenüber sagte ihm, ich bin der Botschafter von dem Land XY. Und auf die Frage, was eben mein Freund beruflich machte, da antwortete er, ich auch. Ich bin auch Botschafter, nicht für ein Land, sondern für Gott. Wir sind Botschafter von Christus. Wir tragen ihn in uns, repräsentieren ihn vor den Menschen. Und an ihm und an uns können die Menschen ihn erkennen. Wir zeigen den Menschen so Gott und haben so einen Auftrag von ihm, der wichtig ist. Jesus hier und das hohe priesterliche Gebet. Er erwähnt den Empfänger des Gebetes und er meint uns. Den Inhalt des Gebetes und die Einheit mit Gott, die wir durch eine Beziehung zu ihm bekommen und die wir dann auch leben können. Und der Inhalt des Gebetes ist auch die Einheit, die wir dann untereinander haben werden. Darauf liegt ja auch eine Verheißung mit dem Ziel, am Ende Jesus komplett zu verherrlichen, ihn, seinen Dienst. Und wenn wir heute Nachmittag unterwegs sind mit dem Chor, dann wollen wir das, ihn verherrlichen, ihn den Menschen bringen, ihn durch diese Lieder Gott nahe bringen. Und wie immer, ihr dürft gerne vorbeikommen, wir sind erst um 3:30 in der AWO in Lora und ab 4:30 im Zentrum für junge Körperbehinderte. Da wollen wir Jesus hinbringen. Ihr seid eingeladen. Amen.